Ja, liebe Gemeinde, wir starten heute oder diese Woche mit einem 42-Tage-Gemeindeprojekt. Wir haben uns als Gemeindeleitung dafür entschieden, um noch einmal neu unseren Blick zu fokussieren, darauf zu lenken, was uns unser Glaube bedeutet und was er mit den Menschen um uns herum zu tun hat. Christus hat für uns Menschen sein Leben gegeben. Er hat sich für uns hingegeben. Das haben wir gerade vor 2 Wochen an Ostern ganz groß gefeiert. Und genau so wünscht sich es Jesus von uns, dass wir ein Leben in Hingabe leben. Wir geben uns in ihm hin. Oder wir geben uns ihm hin. Aber tun wir das in gleicher Weise auch für unsere Mitmenschen? Leben für meine Freunde. So heißt dieses Projekt, das wir miteinander durchführen wollen. Ziel dieser Sache ist, dass wir eine Basis für eine missionarische Gemeinde haben oder wieder neu in den Blick nehmen wollen. Uns das nochmal wieder neu ins Bewusstsein holen. Das ist zum einen geschieht das dadurch, dass wir in den nächsten 6 Sonntagen jeweils in den Gottesdiensten dazu etwas hören werden. Aber auch unter der Woche kann das geschehen. Zum einen werden die Hauskreise dieses Projekt genauer in den Blick nehmen und alle, die sagen, ach wie schade, ich bin ja gar nicht in einem Hauskreis, die haben die Möglichkeit, Mittwoch mit am Projekthauskreis, der quasi dafür extra ins Leben gerufen wird, hier in der Gemeinde mit teilzunehmen und mit dabei zu sein. Und dann gibt es die Möglichkeit, durch kleine Andachten sich jeden Tag das Thema nochmal vor Augen zu holen und damit auseinanderzusetzen. Wir werden diese Andachten, ausgedruckt hast du sie nicht, oder? Ach, wie schade. Also Christian wollte sie eigentlich mit ausdrucken, er hat aber den Laptop mit. Wir werden die nachher noch kurz ausdrucken für die, die nicht digital unterwegs sind. Und alle anderen bekommen im Laufe des Tages eine E-Mail, wo dann diese Andachtsimpulse mitgeschickt werden, sodass ihr euch jeden Tag damit auseinandersetzen könnt. Wer zum Beispiel das digital haben möchte und Christian hat die E-Mail-Adresse nicht, da ist direkt die Gelegenheit, so einen Datenschutzbogen einmal auszufüllen, sodass wir die E-Mail-Adresse mit aufnehmen können und ihr das auch digital erhalten könnt. Leben für meine Freunde. Dieser Titel kann mit 2 Schwerpunkten gesprochen werden. Er kann bedeuten, dass wir für unsere Freunde leben. Dass wir uns für sie einsetzen, uns auf sie konzentrieren, sie in den Blick nehmen und unsere Energie auf sie ausrichten. Zugleich könnte man auch sagen, leben für meine Freunde. Und zwar geht es dabei um ein Leben mit Jesus, um ein Leben, das mehr zu bieten hat und mit Gott einen neuen Fokus setzt. So wie ich uns als Gemeinde kenne, sind wir wahrscheinlich alle ganz schnell dabei oder sowieso schon dabei, uns für unser Umfeld mit einzusetzen. Wenn wir hören, dass irgendjemand irgendwo Not ist, dass jemand Hilfe braucht, der Nachbar jemanden braucht, der einen schnell irgendwo mit hinfährt, sind wir bestimmt alle ganz schnell dabei, uns mit einzusetzen, uns hinzugeben, uns für unsere Freunde allemal. Aber verbinden wir diese beiden Seiten miteinander? Bieten wir diesen Freunden oder diesen Nachbarn, diesen Kollegen, die nichts von Jesus kennen, auch dieses Leben mit Jesus an? Das Projekt dauert 6 Wochen, 42 Tage. Das Projekt ist kein Rezept, wo man sagt, ah, hinterher habe ich 2 Freunde, die sind dann bekehrt. So funktioniert es nicht, das wissen wir alle, aber trotzdem ist es ganz gut, sich immer mal wieder mit so etwas auseinanderzusetzen, das nochmal wieder neu in den Fokus zu nehmen, den Blick zu schärfen und zu sagen, wo habe ich eigentlich einen Bekannten, jemanden, der mir auf dem Herzen liegt und der tatsächlich mal wieder einen kleinen Impuls von mir gebrauchen könnte. Ich habe ihm vielleicht in der Corona-Zeit mehrmals was davon erzählt, aber seitdem dann eigentlich auch nicht mehr. Manchmal brauchen wir so einen kleinen Anstoß, manchmal brauchen wir diesen Blickwechsel, dass wir merken, ich habe mich ja, ganz viel mit dieser Person schon auseinandergesetzt, aber über meinen Glauben habe ich eigentlich noch nie dabei geredet. Dieses Projekt soll helfen, den Fokus darauf nochmal zu setzen und auch in den Austausch damit miteinander darüber zu kommen, weil auch das helfen kann. Wenn wir hören, was hat der andere für Erfahrungen gemacht, dann macht uns es vielleicht Mut, uns nochmal zu überwinden, unsere Flügel auszustrecken, Fühler auszustrecken, wo kann es nochmal hingehen. Ich habe im Februar in einer Predigt erzählt, wie schwer es mir persönlich tatsächlich immer wieder fällt, mit Nichtchristen über meinen Glauben zu reden. Und zugleich merke ich, wie sich etwas in mir verändert, dadurch, dass ich mich seit einigen Monaten mit diesem Thema immer mehr und immer stärker auseinandersetze. Da bewegt sich etwas in mir und ich merke auch, da passiert eine ganz natürlichere Offenheit, die ich vorher noch nicht ganz so hatte, und wo sich etwas, ja, so kleine Schritte verändern können. Und genau das wünsche ich mir, dass wir uns da als Gemeinde auch auf den Weg machen und uns nochmal neu prägen, nochmal neu so ein bisschen anstupsen lassen und vielleicht diese kleinen Blicke, diese kleinen Blickwechsel auch erfahren. Das Thema der ersten Woche heißt Aus Überzeugung. Ich bin schon seit meiner Bekehrung überzeugt, dass Gott auch für meine Mitmenschen das Beste sein könnte. Aber trotzdem ist es so leicht, sich zurückzulehnen, still und friedlich zuzuschauen, wie die anderen ihr Leben leben. Und dann erwische ich mich bei Gedanken, so schlecht ist deren Leben doch überhaupt nicht. Eigentlich sogar ziemlich gut. Und dann gibt es Punkte, wo ich denke, oh, das haben die sogar viel besser hingekriegt. Viel freundlicher, sie wirken viel glücklicher, viel entspannter, viel hilfsbereiter. Ob ich da mit meinem Glauben überhaupt irgendwas zu bieten habe? Und schon lehne ich mich noch weiter zurück. Die freundliche Frau Klein war mit ihrer Nachbarin gerade sehr hartnäckig und überzeugend. Nochmal losgehen, freundlich sein, hingehen. Der Gedanke hat mich tatsächlich auch ein Stück angesteckt. Versuchen, freundlich auf den anderen zuzugehen, kostet mich eigentlich nichts. Mich in meinem Griesgram zu verstecken, macht im Gegenteil mich selber nur noch griesgrämiger. Wenn der andere dann griesgrämig reagiert, gut, ja, dann habe ich es versucht, aber es hat mich eigentlich nichts gekostet. Um überzeugt von unserer Mission zu sein, müssen wir noch einmal überlegen, warum wir überhaupt eine Mission haben, welche Mission wir haben, warum Jesus auf die Erde gekommen ist und was sein Auftrag an uns war. In Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Das war Jesu Auftrag, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und verloren, ganz ehrlich, sind wir doch alle immer mal wieder. Wer kennt das Gefühl nicht? Verloren, einsam, im Alltag gefangen, vor all den Aufgaben, dem Stress, der sich dann selbst nicht finden zu können. Nicht zu wissen, an welchem Ende man seine Sorgen, Ängste oder Zweifel anpacken soll. Mindestens ab und an sind wir doch alle ein wenig verloren. Und so ist Jesus für jeden Menschen gekommen, der verloren ist. Verloren ist aber nicht nur, wer sich manchmal so fühlt. Wir Christen glauben, dass Gott die ganze Welt und alles, was darauf lebt, geschaffen hat. Und dadurch steht alles in einem Verhältnis zu seinem Schöpfer. Aber diese Beziehung zum Schöpfer ist den meisten Menschen nicht bewusst. Daher wissen viele nicht, dass sie verloren sind, obwohl sie sich vielleicht manchmal so fühlen, aber manchmal auch nicht. Und trotzdem sind sie nicht in dieser Beziehung zum Schöpfer und dadurch ein Stück verloren. Und am Ende sogar ganz verloren. In seiner griechischen Grundbedeutung kann dieses Wort auch heißen, zugrunde gehen, umkommen oder sterben. Wenn die Beziehung zu unserem Schöpfer zerbrochen ist, können wir zugrunde gehen. Daher ist Jesu Auftrag, zu suchen und zu retten. Jesus macht das jedoch nicht, indem er zu den Menschen geht und sie in Verlorene und Gerettete einteilt, sondern indem er ihnen begegnet, indem er in ihr Leben tritt, sie heilt. Und daher ist es auch nicht unser Auftrag, die Menschen einzuteilen oder möglicherweise als Verlierer abzustempeln. Wir müssen die Menschen auch nicht selber retten, sondern wir dürfen ihnen davon erzählen, dass Jesus retten und heilen kann, wenn wir verloren sind. Dass er für uns da sein möchte und ein Teil unseres Lebens sein möchte. Die letzten zwei Beerdigungen, auf denen ich war, sind für mich ein Beispiel, was das für einen Unterschied machen kann. Ich war kürzlich auf einer Trauerfeier, bei der ein relativ junger Mann mitten aus dem Leben gerissen wurde. Er hatte, so erzählte die Trauerrednerin, ein zufriedenes, glückliches und erfülltes Leben. Er hat sich nicht besonders verloren gefühlt. Geblieben sind am Ende jedoch nur Erinnerungen und dann ein paar hypothetische Gedankenspiele. Die Erinnerungen geben den Hinterbliebenen mit Sicherheit Trost. Und doch hat es sich für mich so anders angefühlt als die Beerdigung, auf der ich davor war. Das war die Beerdigung von meinem Vater gewesen, bei der eine ganz klare und große strahlende Hoffnung auf das Leben nach dem Tod im Raum stand. Und die Versöhnung, die schon im Leben meines Vaters gegriffen hat. Schuld und Fehler, ja, die gab es in seinem Leben, aber die konnten vergeben werden. Und auch wenn mein Vater genauso plötzlich und unerwartet gestorben ist wie der andere junge Mann, weiß ich aus seinen Vorüberlegungen und Gesprächen, dass dieser Tag trotz des Schmerzes auch ein Fest war. Der feste Glaube, dass mein Vater nun ganz frei im Himmel bei Jesus sein darf, hat uns feiern lassen. Und spätestens hier stellt sich mir die Frage, wovon sind wir überzeugt? Irgendwann müssen wir uns diese Frage stellen oder unsere Angehörigen. Wovon sind wir überzeugt? Was glauben wir? Und wenn ich von diesem Leben mit Jesus überzeugt bin, das sogar über das irdische Leben hinausgeht, dann doch auch für meine Freunde, Nachbarn, Bekannten und Verwandten. Anhand der Erzählung von den vier Männern, die ihren Freund zu Jesus bringen, möchte ich dazu noch ein paar weitere Gedanken hervorheben. Ich lese dazu aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von vier Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war, und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg, vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus kommt zurück nach Kapernaum. Er war schon öfter dort, wohnte währenddessen vermutlich bei Petrus und Andreas. Viele Menschen wollten Jesus sehen und strömten zu ihm. Während sich die Blicke auf Jesus richteten, die Menschen sich in und um das Haus tummelten, gingen vier Männer los und machten sich auf die Suche nach ihrem Freund. Gut, sie mussten nicht groß suchen, weil der konnte ja nicht weglaufen. Aber sie hatten ihn im Blick. Ihn, der wegen seiner Lähmung nicht zu Jesus gehen konnte. Ob er es wollte, ob er vielleicht seine Freunde sogar vorher gebeten hat, das nächste Mal, wenn Jesus da ist, kommt und holt mich, ich will den auch sehen. Das wissen wir überhaupt nicht. Davon steht kein Wort. Der Gelähmte sagt einfach die ganze Zeit nichts. Er ist die ganze Zeit passiv in dieser Geschichte. Und sogar am Schluss, als er seine Matte nimmt, macht er das, weil Jesus ihm genau das gesagt hat. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und dann macht er genau das und ist weg. Ich muss zugeben, ich habe bisher noch nie auf diese anderen Leute geschaut. Wenn ich die Geschichte gehört habe, ist eine sehr vertraute Geschichte für wahrscheinlich einige von euch auch, habe ich immer ein Bild vor Augen, wie im Prinzip das ganze Dorf zu diesem Haus von Jesus strömt. Und da sind die alle und die versuchen alle da reinzukommen und alle sind hier. Aber mindestens einer konnte nicht zu Jesus kommen. Und ich vermute, da waren noch mehr, die nicht zu Jesus gegangen sind. Diese Leute habe ich noch nie gesehen. Wenn wir Sonntagmorgens hier zusammenkommen, wissen wir, dass es noch viele andere gibt, die nicht hier sind. Mir ist das so selbstverständlich, dass ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gehe, dass ich gar nicht im Blick habe, wie es ohne ist. Und vor allem, wie selbstverständlich es für mich ist, dass so viele gar nicht hier sind. Was machen meine Freunde und Bekannte und vor allem, was glauben sie? Was ist ihnen wichtig? Wovon sind sie überzeugt? Wissen sie, wovon ich überzeugt bin? Aus welchem Grund kommen sie nicht zu Jesus? Können sie nicht, weil sie gelähmt sind? Weil sie etwas hindert? Oder wollen sie nicht? Sind sie von Gott enttäuscht oder einfach prinzipiell gegen Neues und gegen Veränderung? Haben wir Menschen im Blick, denen wir wünschen würden, dass sie Jesus begegnen und sie kennenlernen? Vielleicht fehlt uns dieser Blick nach außen. Dann können wir Jesus im Gebet darum bitten. Wir können zu ihm sagen, bitte leg mir Menschen aufs Herz, für die ich beten und mit denen ich in Beziehung treten kann. Schenk mir ein echtes, aufrichtiges Interesse an ein oder zwei Personen und lenke meinen Blick auf sie. Das wäre vielleicht ein erster Schritt. Es müssen gar keine engen Freunde sein. Das Projekt heißt 42 Leben mit meinen Freunden. Der Begriff ist natürlich für alle ganz unterschiedlich geprägt. Wer ist mein Freund? Das geht nicht darum, dass es ein ganz enger Freund sein muss, sondern es kann jemand sein, den ich lose kenne. Mein Nachbar, meine Bekannten, mein Kollege oder der junge Mann, der immer zur gleichen Zeit an der Bushaltestelle steht, wie ich auch. Wenn du schon jemanden auf dem Herzen hast, von dem du gerne einmal wissen möchtest, wovon er oder sie überzeugt ist, dann kannst du noch konkreter beten als das, was ich eben gesagt habe. Im vergangenen Jahr habe ich schon einmal so eine Aktion vorgestellt. Da hatte ich so Postkarten, die man teilen konnte und dann als Lesezeichen in die Bibel legen, auf die man drei Namen schreiben kann von Menschen, wo man sagt, für die möchte ich gerne regelmäßig beten, möchte gerne mit ihnen ins Gespräch kommen über Dinge, die mir wichtig sind und dann vor allem auch über den Glauben. Bei dieser Aktion, dieser Gemeindeaktion gibt es genauso etwas in der Art. Das nennt sich dann VIP-Karte, also Very Important Person, sehr wichtige Personen, für die ich gerne beten möchte. Und ich habe diese Karten hinten auf den Tresen gelegt, die könnt ihr euch gerne nach dem Gottesdienst auch mitnehmen. Dass ihr euch mal überlegt, wen gibt es, für den ich gerne beten möchte, dem ich auf dem Herzen habe und vielleicht den Mut brauche, wirklich mal was von Jesus erzählen, weil ich es mich bisher gar nicht getraut habe. Oder vielleicht noch mal etwas mehr davon zu erzählen. Die Idee bei der Sache ist, dass man tatsächlich sagt, 42 Tage ist ein überschaubarer Zeitpunkt, 6 Wochen. Ist auch lang, kann zäh werden, aber man kann es ja mal probieren und wirklich mal schauen, ob sich etwas verändert. Für jede Person oder vielleicht auch für eine Person auf dieser Karte. 1 Minute am Tag, das ist nicht viel. 1 Minute am Tag für diese Person beten. An dieser Stelle möchte ich aber gleichzeitig auch einen ganz wichtigen Hinweis einstreuen. Das ist mir wirklich sehr wichtig, weil mir ist durchaus bewusst, dass einige von euch auch Menschen auf ihren Herzen haben, für die sie schon seit Jahren beten. Und da passiert nichts. Und das ist tatsächlich auch Realität. Das kann sein, dass da nichts passiert. Kollegen, Freunde oder noch viel näher Familienangehörige, Eltern, Ehepartner, Geschwister oder Kinder. Und ich möchte, das ist mir ganz wichtig, dass euch durch dieses Projekt nicht noch mehr Druck aufgelegt wird. Es geht wirklich nicht darum, dass ihr bisher irgendwas falsch gemacht haben könntet und dieses Projekt das jetzt richtet. Ihr habt nicht zu wenig gebetet und nicht zu wenig mit den Menschen geredet. Ihr wisst das genau, dass es nicht funktioniert, Menschen zu bedrängen und dadurch kommen sie zum Glauben. Das geht nicht. Und ich möchte euch trotzdem Mut machen, weiter zu beten, dran zu bleiben. Nicht aufdringlich, aber wenn eine Person gesagt hat, das möchte ich nicht, redet mit mir da bitte nicht mehr drüber, dann müssen wir das tatsächlich auch akzeptieren. Ich weiß, wie unheimlich schwer es sein kann, andere nach ihren Überzeugungen zu fragen. Ich hinterfrage mich selber immer wieder, warum fällt mir das eigentlich so schwer? Gerade wenn es um Glaubensthemen geht. Warum kann ich nicht einfach nachfragen, was glaubst du? Was denkst du eigentlich darüber? Was ist meine Angst? Und ist diese Angst wirklich berechtigt? Ist es für den anderen vielleicht genauso komisch, dass ich so selten über meinen Glauben rede, obwohl er doch weiß, wie wichtig das für mich ist, dass ich mehrmals die Woche in die Kirche laufe? Und vielleicht fällt denen das genauso schwer. Vielleicht ist ein erster Schritt, echtes Interesse zu haben und zu zeigen. Auch diese Anliegen können wir dann wieder miteinander teilen. Ich glaube, das kann auch eine Stärke von diesem Gemeindeprojekt sein, dass wir uns gemeinsam auf diesen Weg machen. In einer Kleingruppe oder mit jemandem, dem wir vertrauen, das anzuvertrauen und sagen, hey, mein Bruder, ich weiß nicht warum, der geht auf jeden Fall gar nicht mehr in die Kirche und was er wirklich glaubt, ich weiß es nicht und ich traue mich nicht wirklich, darüber zu reden mit ihm. Vielleicht kannst du mir helfen, vielleicht kannst du mir Mut machen, mal nachfragen, ob ich es jetzt endlich doch mal gemacht habe oder auch einfach für mich beten. Und vielleicht hat der andere dann auch die gleiche Überzeugung oder das gleiche Problem und man kann entweder miteinander da auf so eine Gemeinschaft gehen oder vielleicht hat der andere sogar schon mal die Erfahrung gemacht, dass er auch so eine Hürde hatte, die überwunden hat und es total gut war. Das kann uns ermutigen, wenn wir uns darüber austauschen und miteinander auf den Weg machen. Nun nochmal zurück zum Text. Diese vier Männer bringen jetzt den Gelähmten, der nicht alleine zu Jesus konnte, zu ihm. Der Weg zu Jesus ist jedoch nicht leicht. Das Haus ist überfüllt. Man kann sich nicht mehr durchquetschen. Man kommt da nicht mehr hin. Aber es reicht nicht, dass sie Jesus nur von Weitem sehen oder irgendwo mit in der Masse stehen. Es reicht nicht, Jesus nur zu hören, sondern die Freunde sind total überzeugt davon, dass ihr Kumpel jetzt Jesus sehen muss. Und dafür ist ihnen kein Hindernis zu groß. Sie räumen alles aus dem Weg. Sie sind total angesteckt davon, dass das jetzt der richtige Weg ist. Für manche Menschen gibt es viele Hürden, die sich im Laufe der Zeit zwischen ihnen und dem Weg mit Gott aufgetürmt haben. Manchmal sind das Menschen, manchmal Prägungen, das, was andere denken, die ihnen im Weg sind. Manchmal sind es die eigenen Gedanken, das Welt- und Menschenbild, das man sich im Laufe der Zeit angeeignet hat. Oder das Gebäude, die Kirche, die Institution, das ist so der Klassiker. Weil die Kirche das und das macht, kann ich nichts an Gott glauben. Das habt ihr bestimmt alle schon gehört. Die Überzeugung der vier Männer lässt sie kreativ werden. Sie gehen einen Umweg über das Dach des Hauses, gehen unkonventionelle Wege, wo eigentlich kein Durchgang ist, räumen Hürden und Widerspruch aus dem Weg. Und sie geben nicht auf. Jesus kann helfen und darin haben sie kein Problem damit, sich die Hände dreckig zu machen, sich auf Stress mit dem Hausbesitzer einzulassen und vor allem nicht aufzugeben. Jesus hat in dieser überzeugten Haltung den Glauben der Freunde gesehen. Ihr Glaube, ihre Überzeugung, dass Jesus helfen wird, hat sie motiviert, diesen umständlichen Weg zu gehen. Augustinus hat einmal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn du willst, dass der andere das auch glaubt, dann musst du auch begeistert sein, dann muss dein Glaube in dir sprühen. Und der Antrieb dafür, sich in unsere Beziehungen oder in unsere Bekannten zu investieren, das ist genau dieser Glaube und der Vertrauen, das Vertrauen darauf, dass Christus etwas bewegen kann. Wenn wir überzeugt sind, dass Jesus helfen kann, werden wir dadurch vielleicht auch Hoffnung und Glauben ausstrahlen und in dem Gegenüber entfachen. Und zugleich motiviert dieser Glaube auch, wirklich manchmal schwere Wege zu gehen. Dass der Gelähmte Hilfe brauchte, war offensichtlich. Er konnte ja nicht laufen. Er braucht also jemanden. Bei unseren Nachbarn und Freunden und Kollegen ist das manchmal gar nicht so offensichtlich. Und ihnen zu sagen, dass sie unbedingt Hilfe brauchen, weil bei ihnen etwas nicht in Ordnung ist, das kommt mit Sicherheit nicht gut an. Und dann finde ich bei dieser Geschichte aber etwas ernüchternd, geht Jesus zunächst noch einmal, nicht einmal auf die Hilfe ein, die der Gelähmte so dringend braucht. Da liegt dieser Gelähmte vor ihm und Jesus sagt nicht, möchtest du geheilt werden, sondern Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind vergeben. Und erstmal sagt er sogar noch, ich habe euer Glaube ist so groß. Und dann fragt man sich, welcher Glaube? Der von den Vieren? Der von den Vieren und dem Gelähmten? Oder von dem Gelähmten? Von dem wissen wir doch eigentlich gar nichts. Wir wissen es nicht. Aber Jesus vergibt ihm dann die Schuld, dem Gelähmten. Er bringt das Verhältnis zwischen Gott und dem Gelähmten in Ordnung. Wie das eigentlich geht, ohne dass der Gelähmte überhaupt gesagt hat, bitte vergib mir oder irgendwie Reue zeigt, keine Ahnung. Das ist wirklich ein Geschehen, das in dieser Geschichte irgendwo im Innersten zwischen Jesus und dem Gelähmten ablaufen muss. Aber was ist dann mit der Lähmung? Was ist mit dem Offensichtlichen, was wir uns vielleicht für unsere Freunde und Kollegen so sehr wünschen, vielleicht unsere kranke Kollegin, für die wir lange beten? Erbarmt sich Jesus? Hilft er? Heilt er? In dieser Geschichte nicht sofort, aber ziemlich direkt. Wir lesen das ja dann weiter und dann heilt er ziemlich schnell. Trotzdem ist aber erstmal diese Unruhe da. Die Schriftgelehrten, die anfangen zu denken und zu murren und zu knausern und Jesus, der dann darauf reagiert. Ja, Jesus heilt ihn dann trotzdem, aber in dieser Geschichte steht, er macht das nur, um den Schriftgelehrten zu beweisen, dass Gott größer ist und beziehungsweise, dass Jesus die Vollmacht hat, wirklich auch die Sünden zu vergeben. Um das zu beweisen, heilt er hier den Kranken. Mich irritiert das, zeigt tatsächlich aber ganz viel Lebensrealität, das kennt ihr mit Sicherheit auch, aber es verunsichert mich auch wieder. Für was habe ich nicht schon alles gebetet und davon sind nicht alle Sachen in Erfüllung gegangen? Das ist eine Herausforderung, warum es mir auch manchmal schwerfällt, mit meinen Überzeugungen nicht hausieren zu gehen, weil wir haben keinen Garantieschein. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht sagen, glaub an Gott und dann verschwinden deine Probleme da. Und das wäre ja schön und dann wäre es vielleicht auch noch viel überzeugender, wenn wir das den Leuten so zusagen könnten. Und gleichzeitig weiß ich von mir, mein Glaube gibt mir gerade in meinen Problemen ja einen festen Halt, aber halt keine Garantie. Und das ja, hindert mich manchmal daran, überzeugend auf andere zuzugehen. Kann ich damit überzeugen, wenn ich nur einen festen Halt habe und meine Probleme immer noch da sind? Hier ist es nicht das Ende der Geschichte. Dass der Gelähmte am Ende doch geheilt wird und die Schuld vergeben wird, da passiert viel mehr, als man eigentlich erwartet hat. Man hat vorher den Gelähmten gehabt, man hat gesagt, der braucht Hilfe und dann geht es viel tiefer. Ich sehe vielleicht meinen Nachbarn und denke, ach, eigentlich geht es ihm so gut. Wirklich Hilfe braucht er gar nicht. Aber Gott kann ihm viel, viel mehr geben, als wir oft denken, als wir erwarten, was wir als ersten Blick in uns drin haben. Es bleibt dabei. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen bessern, dass sie geheilt werden. Und wir wissen auch nicht, ob sie wirklich etwas damit anfangen können, wenn sie Jesus begegnen. Und zugleich hat Jesus hier bewiesen, dass er die Vollmacht hat, dass ihm alles möglich ist, dass er Schuld vergeben kann, was die Schriftgelehrten sagen, das kann doch nur Gott. Mehr als die Menschen erwarten. Und das entlastet mich ungemein. Wir sind nämlich nicht dafür verantwortlich, was alles geschieht. Das ist etwas zwischen Gott und demjenigen, der ihm begegnet. Aber Gott kann es. Darauf können wir vertrauen. Er kann Schuld vergeben. Er kann Beziehungen zu seinen Geschöpfen wiederherstellen. Er kann Menschen begegnen und er kann ihnen helfen. Er kann Wunder tun, Menschen heilen, übernatürlich eingreifen. Auch wenn gerade das Letztere keine Garantie ist, so habe ich doch Menschen vor Augen, die gerade in ihrem Leid und in ihren Herausforderungen so unbeschreibliche Glaubenszeugnisse abgeben können. Die gerade in den schwierigen Zeiten, wo sie so sehr auf ein Wunder hoffen und darum beten, trotzdem und vielleicht auch manchmal gerade durch das Leid noch stärker erleben, wie sehr Gott sie trägt und bei ihnen ist und mitgeht. Und das zeigt, Gott kann viel mehr tun, als wir vielleicht im Blick haben. Wenn wir an unsere gut behüteten Nachbarn denken, Gott kann mehr tun, als wir vor Augen haben. Und Gott kann auch dort etwas tun. Jesus kann mehr tun, als wir erwarten. Und darum dürfen wir vertrauen, und dürfen wir ihn bitten, dass das zu unserer Überzeugung wird, immer mehr. Auch für unsere Freunde, für unsere Bekannten und Nachbarn. Gott kann mehr tun, als wir für möglich halten. Und wenn wir unsere gut gesättigte Gesellschaft vor Augen haben und manchmal wirklich nicht glauben, dass Gott da eigentlich einen Mehrwert, also das ist, man kann keine Rechnung aufstellen und sagen, wenn du jetzt an Gott glaubst, hier ist dein Mehrwert und so wie alles andere angepriesen wird. Wir haben keine Garantie dafür und trotzdem kann Gott viel tiefer, viel weiter gehen. Und diese Überzeugung, diesen Glauben, den verlieren wir manchmal auch so ein Stück weit für uns, weil wir so oft erlebt haben, dass unsere Gebete nicht in Erfüllung gegangen sind. Gerade am Freitagmorgen habe ich gesessen und habe gebetet und habe gedacht, also einige von euch haben wahrscheinlich schon die Mail von Christian gelesen, dass ich ab Dienstag auf Kur fahre und ich wusste das am Freitagmorgen noch nicht. Und ich habe da gesessen und ich habe so für mich gedacht, ich will jetzt predigen über die Überzeugung. Und eigentlich sage ich allen, ich glaube es nicht mehr, dass ich noch fahren kann. Weil das zerreißt mich so, es macht mich auch so fertig. Und dann ist hier ein Hoffnungsschimmer und da wieder nicht. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, da sind die ganze Zeit nur Steine im Weg. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Mann, Gott, das wäre doch echt jetzt genial, wenn heute Vormittag dieser Anruf kommt und ich total überzeugt sein kann. Der kam nicht am Vormittag, der kam am Nachmittag. Also Gott lässt sich das nicht aus der Hand nehmen, der geht seinen eigenen Weg. Aber für mich ist das wirklich eine große Gebetserhörung. Und trotzdem merke ich, diese Überzeugung, ne, dass Gott das erhört und dass Gott da ist. Es gibt Dinge im Alltag, die ziehen uns dann immer wieder runter und wir denken, ach nee, sprühen tue ich davon jetzt nicht. Ich sprühe nicht vor Überzeugung. Aber das müssen wir uns manchmal wieder vor Augen halten. Wieder neu anstecken lassen, uns wieder neu entfachen lassen. Und wenn es bei uns im Leben gerade nicht läuft, vielleicht in der von unseren Geschwistern und demjenigen, der neben uns sitzt. Dann lasst uns das gegenseitig erzählen. Weil das kann Mut machen. Und das kann begeistern und dann können wir ansteckend wirken. Und wenn wir daran zweifeln, dann kann das vielleicht nächste Woche wirklich auch weiter unser Gebet werden, dass Gott unsere Überzeugung in uns erstmal vielleicht nur für uns neu wachsen lässt, uns neue Hoffnung gibt, unsere Überzeugung, dass Gott das Größte für uns ist. Und dann vielleicht in den nächsten 6 Wochen auch für unsere Freunde. Aber vielleicht ist es auch gerade dran, dass es für uns nur ist. Und dann lasst uns dafür beten. Amen. Ich habe uns noch ein paar Fragen mitgebracht. Auch die liegen da hinten aus, um einfach weiterzudenken, um dran zu bleiben an diesem Thema. Was für ein Gewinn bedeutet es für mich, zu Jesus zu gehören und mit ihm als seinem Herrn zu leben? Wie hast du Jesu Liebe besonders erlebt? Wie kam es dazu, dass du verstehst, dass du Jesus wichtig bist? Was motiviert dich, über deinen Glauben mit anderen Menschen zu sprechen, und was blockiert dich? Was würde dir helfen, mit anderen Menschen über deinen Glauben zu sprechen? Und für welche Freunde möchtest du während der nächsten 42 Tage täglich eine Minute beten? Auch diese Fragen liegen hinten aus am Tresen neben den VIP-Karten. Ihr könnt also gerne dann nachher einmal kurz anhalten und die Sachen mitnehmen. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben. Wer laut beten möchte, kann das auch tun oder auch leise beten, bevor wir dann nach einem Lied gemeinsam Abendmahl feiern.